Grüß Sie, ich bin heute zu Gast bei dem Journalisten und Autor Franz Freisleder. Herr Freisleder, was bedeutet Heimat für Sie?
Heimat bedeutet für mich in gewisser Weise ein Leben lang dem Land und der Umgebung die Treue zu halten, in dem man geboren ist, wohin man auch sonst kommt.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Franz Freisleder, 90 Jahre in München.
Und zwar ganz genau, wenn wir diese Sendung ausstrahlen, da ist der Geburtstag, der 90.
Ja.
Aufgezeichnet haben wir schon vor ein paar Tagen.
Ja.
Ja, mit dem Weggehen gerade. Haben Sie je Gedanken gehabt, aus München wegzuziehen?
Nein, ernsthaft eigentlich nicht. Aber in ganz jungen Jahren, als ich noch Student war, hätte ich natürlich auch eine Zeit an einer anderen Zeitung, an einem anderen Ort hingenommen, sozusagen. Aber zurückgezogen nach München hätte es mich immer.
Diese Sesshaftigkeit, jetzt über 90 Jahre dann, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil im Leben?
Also ich habe es nur als Vorteil empfunden, kann ich sagen.
Man kann ja auch sagen, man hat nie gelernt, sich andere Umgebungen zu erschließen.
Ja, ja, das ist richtig, das hat man nicht gelernt, aber mir sind die anderen Umgebungen auch nicht abgegangen.
Naja, also für einen Lokaljournalisten ist es bestimmt ja nur ein Vorteil, weil irgendwann mal hat man dann alle Quellen und Kontakte zusammen.
So ist es. Und wenn ich zum Beispiel Außenpolitiker bin oder Korrespondent irgendwo, dann kann ich zwar über das Chaos in Laos schreiben, aber da habe ich überhaupt keinen Widerhall. Und wenn ich aber hier bin, in München zum Beispiel, dann ist am anderen Tag, wenn er nicht zufrieden ist, der Oberbürgermeister am Telefon oder wenn man sich wieder trifft oder gar beispielsweise kann ich mich mal erinnern, nachdem ich einen Kommentar 100 Tage der bestimmte Oberbürgermeister geschrieben habe, hat mich seine Frau am Sonntag früh angerufen und hat gesagt, Herr Freisleder, das hätte ich von Ihnen nicht erwartet, dass Sie mit meinem Mann so umgehen und solche Dinge.
Also doch nicht nur Vorteile.
Wenn ja, doch nicht nur Vorteile. Ja, ja. Aber daran gewöhnt man sich und man kann ja auch rausgeben und kann dann sagen, warum man was geschrieben hat und warum etwas nicht. Das ist Business as usual.
Genau, in der Süddeutschen Zeitung war das.
Ja, das war in der Süddeutschen.
Gibt es eine Geschichte, die Sie recherchiert haben oder aufgedeckt haben, von der Sie sagen würden, auf die sind Sie besonders stolz?
Ja, besonders stolz bin ich nicht auf eine recherchierte Geschichte, aber auf die Tatsache, dass es meiner Beharrlichkeit mit zu verdanken ist, dass es ein Münchner Volkstheater wieder gibt.
Aha.
Das ist jahrelang mein Hobby gewesen, das wieder zu bringen. Und da habe ich viele Schwierigkeiten überwunden, nicht zuletzt im eigenen Haus.
Aber Sie haben es hergeschrieben quasi.
Ja, ich habe es hergeschrieben.
Toll.
Das ist etwas, das war zunächst schon so unter dem Kulturreferenten Hohenemser, der mit dem Volkstheater überhaupt nichts anfangen konnte und sogar das damals herrschende Privattheater vom Eduard Leubner immer wieder, die mussten immer wieder um 200.000 Mark Zuschuss, da hat die Kammerspiele haben ein paar Millionen gehabt um diese Zeit und die hat er ihm nicht ausbezahlt und so ist das immer weiter runtergegangen, bis dann gar nichts mehr da war. Und da habe ich dann eingesetzt, es muss wieder ein Volkstheater geben und habe verschiedene Kommentare geschrieben und habe auch im Stadtrat zum Beispiel war ich einmal bei der CSU-Fraktion und habe eine Laudatio für die Wiedergeburt eines Münchner Volkstheaters gehalten.
Und schauen Sie sich an, was für ein Renommee das jetzt hat.
Ja, was das heute ist.
Wie
ja,
das
ja, ja, ja.
Toll.
Ja, das freut mich besonders, muss ich sagen.
Das Theater und das Schöngeistige hat Sie ja immer sehr fasziniert, weil nach Redaktionsschluss oder wie auch immer haben Sie dann ja bayerische Gedichte geschrieben.
Ja, ganz richtig.
Als Ausgleich dann zu dem Alltagsjournalismus oder wie kam
es dazu? Ja, ja, kann ich sagen. Oder eben als Hobby auch. Also ich habe das nicht als große lyrische Dichtung empfunden, sondern ich würde eher sagen, einer meiner Lieblingsautoren ist der Johann Nestroy, der hat einmal gesagt, nach dem Lorbeer strebe ich nicht, gefallen sollen meine Sachen, unterhalten, lachen sollen die Leute und mir soll es ein bisschen was einbringen, damit ich auch lachen kann. Das ist die ganze Geschichte. Und ich könnte vielleicht noch dazu fügen, wenn die eine oder andere ja mal bei der einen oder anderen Sache, die ich schreibe, etwas zum Nachdenken drin findet, dann bin ich der Letzte, der da was dagegen hat.
Sie haben ja auch ganz früh schon Begegnungen mit Kleinkunst gehabt. Sie haben den Weißferdl noch gesehen.
Habe ich noch gesehen, ja. Zweimal habe ich ihn noch gesehen. Einmal während des Krieges noch. Das war die Zeit, wo immer die Leute in München gesagt haben, der Weißferdl hat gesagt und dann irgendeinen Witz erzählt haben, der gegen die Nazis gewesen ist. Manche davon hat er wirklich gesagt, aber manche auch nicht. Also die Frecheren hat er nicht gesagt.
Das war die legendäre Linie 8, kam aber erst später.
Die kam nach dem Krieg erst. Ja. Aber eine Sache habe ich während des Krieges eben gesehen, das war schon, da haben die Leute schon geschaut, ehe sie gelacht haben dann, ob noch jemand da ist, bei dem man besser nicht lacht. Das war eine Geschichte, da ist er als Friedensengel gekommen mit der geknickten Friedenspalme und hat da also gesagt, was ihm da alles passiert. Und zum Schluss ist er dann in der Ludwigstraße irgendwo gestanden unterm Siegestor. Und da hat dann einer gesagt, der Mann gehört zum Arbeitsdienst. Und da das war also der Friedensengel, der enttäuschte Friedensengel eben, ja.
Als Mundartdichter, war der Weißferdl ja gar nicht.
Liedertexte hat er auch geschrieben.
Aber ich glaube nicht,
auch Texte von anderen gesungen, ja.
Aber ich glaube nicht, dass der sich an eine Mundartumsetzung der gesamten bayerischen Geschichte in einem Gedicht gewagt.
Nein, das wäre nicht seine Sache gewesen.
Das blieb Ihnen. Ist das nach wie vor die bayerische Geschichte? Im Gedicht ist vermutlich nach wie vor Ihr erfolgreichstes Buch.
Ja, ich habe dann noch eine verlängerte, bis zu Seehofer ist die dann gegangen damals. Das war die letzte Ausgabe da.
Und der Söder kommt nicht rein mehr.
Der Söder kommt.
Der hat keinen Platz in Ihrer bayerischen Geschichte.
Der hat keinen Platz mehr. Ich weiß es nicht, vielleicht, wenn der Verleger noch mitmacht und wenn er mich sehr animiert, aber ansonsten muss ich sagen, irgendwann reicht's. Es ist jede Geschichtsschreibung hat ein Ende mit ihrem Autor dann und dann soll ein anderer kommen.
Ich würde den Anfang gerne hören, wenn Sie mögen,
nur
mal einen Eindruck davon zu kriegen. Sie, also es ist ein sehr weit zurückliegender Anfang der bayerischen Geschichte, aber vielleicht den ersten Absatz vorlesen?
Die ersten Bayern, die mir kennen, die waren gar kein. Nein, das waren Männer, die haben zur Eiszeit bei uns gejagt. Und wir der Jännerwein korn gefragt. Um Kelheim rum haben's Steiner gespitzelt und dann damit die Höhlen verkritzelt. Ihr Leibspeis, das waren die bekannten Mordstrümmer Mammutelefanten. Wenn auch so Viecher nimmer leben, bei uns, da hat's es damals gegeben. In Aibling und in Pocking drunten haben sie ihre Zehen und Knochen gefunden.
So geht sie los, die bayerische Geschichte
von
Franz Freisleder, bei dem ich heute zu Gast sein darf. Könnten Sie sagen, in welchen Jahren Sie München am schönsten erlebt haben?
Ja, natürlich in den Jahren, in denen ich meine Frau kennengelernt habe.
Und in welchen Jahren war das?
Wir haben uns 1952 kennengelernt im Richard Pflaum Verlag. Da war ich als Werkstudent und später Hilfsredakteur. Das war meine erste Stelle und nebenbei habe ich an der Uni studiert. Und meine Frau war dort eben auch, die ist Verlagsbuchhändlerin gewesen. Und da habe ich sie zunächst einmal an einer Treppe gesehen. Da bin ich rauf und sie runter. Und dann habe ich mir gedacht, sowas hast du da drin noch nicht gesehen.
Und seitdem ist es eine glückliche Geschichte.
Ja.
Kann man das über so viele Jahrzehnte sagen?
Ja, das kann man durchaus. Immer durchaus. Wirklich wahr. Ja, wirklich wahr. Das ist so.
Welche Rolle hat die gespielt insgesamt in Ihrem Leben, auch Berufsleben?
Ja, in meinem Berufsleben hat sie mich immer getragen, hat mir nie dreingeredet, du sollst dies oder jenes machen. Und sie hat sich also mich entlastet, wo es gegangen ist. Denn ich habe ja doch, wie vielleicht auch aus dem Gespräch hervorgeht, ein breites Band von Beschäftigungen gehabt und dann noch eben mein Hobby mit den Rössern. Und das hat sie also alles geduldig ertragen und hat mich vertreten, wo es gegangen ist. Ja,
also viele Jahrzehnte Glück.
Ja.
1:1 der Talk, wo ich heute zu Gast bei Franz Freisleder bin. Bis ich es bei Ihnen gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung zur Sendung, hatte ich keine Ahnung, dass das andere berühmte Lied von Lale Andersen, also das eigentlich berühmte Lili Marleen, dass das Premiere in München hatte. in der Kneipe Simpel dir auch legendär war. Ja, ganz richtig. Wie erinnern Sie sich an dieses andere Lied, als Lilli Marleen gelaufen ist im Radio?
Da erinnere ich mich insofern, als ich an diesem Kasernentor ein besonderes Erlebnis hatte in den letzten Kriegstagen. Mhm. Und zwar das Türkentor, das steht ja heute noch. Das ist ja das Letzte, was in diesem Geviert stehen geblieben ist, zur Erinnerung an die Türkenkasernenzeit.
Im Museumsviertel.
Und da habe ich damals schon erfahren, dass der Dichter während des Ersten Weltkrieges dort war und dieses Lied dort im Angesicht des Türkentores gedichtet hat. Mhm, und ich selber aber habe dort eben ein besonderes Kriegsende-Erlebnis. Meine Eltern hatten eine Bäckerei, Ecke Azis und Georgenstraße. Und ein Freund, ein Jugendfreund, der war um diese Zeit Feldwebel oder Unteroffizier, das weiß ich nicht mehr genau, in der Türkenkaserne. Und das waren die letzten Tage. Und der kam manchmal und hat ein bisschen was zum Futtern noch zusätzlich bekommen bei meinen Eltern. Und dann hat mein Vater gesagt, du, sei doch nicht so blöd, hau ab, die nächsten 2-3 Tage sind die Amerikaner da, du kannst dich bei uns in der Backstube verstecken. Mhm. Und ich wurde dann hingeschickt, um vom Herrn Unteroffizier so und so die Wäsche zu holen, die meine Mutter wäscht. Und er hat aber die anderen wichtigen Sachen in den Koffer rein. Mhm. Und so bin ich mit dem Koffer wieder raus aus der Türkenkaserne. Und retardierender Moment war dann, dass die SS, die Waffen-SS, drinnen war im Kasernenhof und auf die eigenen Leute, die Waffen gerichtet haben, dass ja keiner abhaut.
Oh ja.
Und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt bist du aber froh, bin ein bisschen mir wie der Reiter über den Bodensee vorgekommen, als ich da draus war aus dieser Türkenkaserne. Und 2 Tage später sind wirklich die Amis gekommen und der Freund meines Vaters, der ist auch rausgekommen, der hat noch Tabakmarken gehabt, hat gesagt, da drüben in der Türkenstadt, da kaufe ich mir noch schnell Tabak und ist raus und nicht mehr gekommen.
Beim Kriegsende waren Sie 14?
Da war ich 14,
Wie kam das? Viele andere Kinder, gerade in München, waren ja evakuiert am Ende des Zweiten Weltkriegs wegen der Bombengefahr in München, einfach teilweise auch schon lange vorher.
Ja.
Warum Sie nicht?
Ja, also es gibt mehrere Gründe. Einmal war in der Bäckerei natürlich, da war dann der Geselle eingezogen zeitweise und solche Dinge. Also ich hatte da auch fest mitzuhelfen. Mhm. Aber zum anderen muss ich ehrlich sagen, wäre ich mich zu sehr erfasst gewesen und habe das mit Freuden aufgenommen, diese Entschuldigung, die ich da hatte. Ja. Denn ich habe dann gewusst, dass da drinnen, da ist dann ein Jungzugführer und was der Teufel war es alles von diesen Burschen. Und das habe ich nicht so gemocht.
Sie waren auch so eingespannt genug dann ja in der Zeit, in diesen Wochen und Monaten und haben ja alles Mögliche dann in der Stadt behandelt. Sie waren für die Feuer zuständig?
Nein, sondern ich war, da war ich noch gar nicht 14, da war ich schon als Melder an der Ortsgruppe München-Schraudorfstraße eingesetzt. Da musste ich immer nach einem Luftangriff hin, vorausgesetzt in unserem eigenen Haus, wo es 12-mal gebrannt hat. Auch wenn es da Feuer war, dann braucht man da nicht kommen. Mhm. Aber wenn da nichts passiert gewesen ist, dann musste man, wenn man Melder war, halt hin. Und da hat man also eine Binde bekommen, was natürlich auch wieder ganz angenehm war, weil man dann zu jeder Zeit, auch während des Fliegeralarms, auf der Straße sein durfte und so.
Ist das angenehm?
Ja, das war damals schon, dass man da raus darf, weil sonst hat da immer einer geschrien, Keller runter und so weiter.
Naja, aber ich denke mir, bei Fliegeralarm wäre es doch angenehmer, reinzugehen
als raus. Naja, da ist man ja... Das ist nicht so angenehm, weil ich bin immer gerne nach Hause gefahren. Ja. Und da habe ich dann die Binde angehabt und den Helm. Mhm. Da hat es so einen Luftschutzhelm gegeben. Und damit war ich abgesichert und konnte jederzeit, wenn ich irgendwo war, zum Beispiel in Dagelfing, mal ein bisschen zu trainieren.
Trabreiten, kommen wir noch dazu.
Oder wie ich Kriegsdienst verpflichtet war in den BMW-Werken, auch mit 13.
Mit 13?
Mit 13.
Für die Hitlerjugend waren Sie knapp zu jung, ne?
Ja, für die Hitler mit 14, da habe ich dann auch noch mal einen Brief bekommen im Februar 1945, dass ich mich zu melden hätte in dem heutigen Oskar von Miller Gymnasium, das hat damals anders
altes geheißen,
ARG gewesen. Und da hätte ich mich melden sollen, habe ich mich aber nicht gemeldet.
Aber trotzdem mit 13 so eine Art Kriegsersatz,
ja,
Kriegsersatz bei BMW.
Bei BMW,
die sind ja auch heftig bombardiert
bitte?
Worden, oder?
Ja, eben. Und drum bin ich eben immer abgehaut und habe mein Fahrrad heraußen hingelehnt und habe dieses Zeug mitgenommen. Und wenn Fliegeralarm war, habe ich das also angezogen und meinen Helm und was da noch dabei war und bin dann raus und habe...
Sie erzählen das alles so mit einem Lachen.
Ja, 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 ja.
Dabei haben Sie in dem Alter schon ganz furchtbare Sachen
gesehen. Ja, ja, habe schon.
Genug Leichen, ja, Brände.
Ja, ja, Verwundete. Ja.
Würden Sie sagen, dass Sie traumatisiert worden sind dadurch?
Nein.
Oder hat man einfach überhaupt keine Zeit für sowas
gehabt? Man hat für sowas keine Zeit gehabt. Man hatte Angst, natürlich, wenn das losgegangen ist und wenn es gepfiffen hat draußen dann und so weiter und so fort. Aber wenn das vorbei war, dann war man froh, jetzt ist es wieder rum und man hat geschaut, irgendwo noch ein Kino auf oder sonst was.
Wahnsinn.
Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, ja, ja.
Und im Kino waren es viel. Sie erinnern sich, Sie haben auch ein kleines Büchlein drüber geschrieben, meine Münchner Kindheit.
Ja, ja.
Sie erinnern sich so wahnsinnig präzise, an welchen Film haben Sie wann, wo, mit. Haben Sie damals Tagebuch geführt?
Nein, habe ich nicht. Nein.
Aber das wissen Sie alles.
Ja, das weiß ich noch, ja. Das ist ja nicht so lange her, das weiß ich noch alles. Ja,
aha,
ja, ja.
Aber irgendwelche Aufzeichnungen muss es doch gegeben haben, weil in diesem Büchlein ist auch ein Abdruck aus einer Kladde oder so, wo drauf steht: Heute war der schönste Tag meines Lebens.
Das habe ich mir jetzt gar nicht sagen trauen, weil das sozusagen meine rossnarrische Seite ist. Und ich habe eben, weil ich mit meinem Vater zu den Lieferungen in die Kaserne gefahren bin und meine Eltern und Großeltern alle schon immer nach Riem und Dagelfing gegangen sind. Und da habe ich dann einmal den ebenfalls eingezogenen Trainer Bortlinger kennengelernt bei den Trabrennen. Und da habe ich gesagt, ob ich da nicht einmal kommen dürfte, um trocken zu führen, die Pferde nachher. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du an einem Werktag kommst, da kannst du dumm und dappig führen. Und so ist es also angegangen. Und dann, als ich da immer öfter hingekommen bin, durfte ich eben einmal auch aufsitzen. Und das war ein neuer Trainer, der wegen einer Teilverwundung reingekommen ist. Und der hat gesagt, bist du schon einmal gefahren auch? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, also setz ihn auf. Und das war
das war dann der schönste Tag, mitten im Krieg.
Kurz ja, mitten im Krieg.
Wie erinnern Sie sich an das Kriegsende genau?
Ja.
Die ersten Amerikaner?
Die ersten Amerikaner erinnere ich mich ganz genau. Das war in diesen Tagen, von denen ich vorher erzählt habe. Und ein Freund von mir, der im Haus gewohnt hat, wir haben gesagt, jetzt müssen es doch gleich kommen, die Amerikaner. Da hat es schon ein bisschen gerumst von Freimann her da. Dann sind wir abgehaut aus dem Keller. Die Einwohner des Hauses waren alle im Keller. Und wir zwei haben uns davon geschlichen und sind raus. Und dann gehen wir die Georgenstraße Richtung Leopoldstraße vor. Und kurz schon an der Schraudolfstraße kommt ein Mann und sagt, die Amis sind da, die kommen jetzt gerade die Leopoldstraße rein. Und jetzt haben wir überlegt, sollen wir hinsausen und das anschauen? Oder wir haben zu Hause nichts gesagt, also ist das vielleicht doch nicht zu raten. Und sind in die Schraudolfstraße eingebogen. Und da kommt um die Ecke ein Jeep. Und da hört man immer und so, die haben sie offenbar miteinander Kontakte gehabt und die sehen uns jetzt und wir sehen sie. Und ja, dann haben wir uns gedacht, jetzt sind sie wirklich da. Mhm. Und dann kommen die her und ich habe zu ihnen gesagt, we are very glad that the war is over.
Sie konnten schon Englisch?
Ja, ja, von der Schule her. Aha. Und dann haben die so komisch geschaut und haben da ein bisschen rumgeschaut, ob da noch was los ist. Und dann haben sie offenbar uns irgendeine Freundlichkeit geben wollen und dann haben die da ein bisschen rumgetastet und haben aber offenbar keinen Chewing Gum oder sowas gefunden. Und dann geht der her und nimmt aus seinem Ding Patronen und gibt dann jedem von uns 3 oder 4 so Patronen in die Hand. Und wir haben dann gesagt, thank you, und sind davon gelaufen.
Wahnsinn. Umgekehrt hatten Sie ja den Amerikanern dann auch bald was zu bieten.
Ja, richtig, ja.
Was war das?
Ja, das war ein Parteiabzeichen.
Parteiabzeichen?
Ja, Parteiabzeichen. Aha. Und zwar folgendermaßen ist
von der NSDAP?
Von der NSDAP, original Parteiabzeichen. Aha. Und zwar 3-4 Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner haben wir uns manchmal, den Überall hat so nach Phosphor gestunken und sowas, und ein etwas ruhigeres Feld war der alte Nordfriedhof. Mhm. Und in dem alten Nordfriedhof sind wir dann manchmal rum. Ich habe auch manchmal gemalt da drinnen noch. Und das war so ein bisschen ein kleiner Ausflug. Mhm. Und da finden wir zu zweit, eben der gleiche Freund, finden wir hinter einem Grab, da sind noch Köpfe umeinander, wo eingeschlagen hatte.
Super.
Das war also ein bisschen gruselig da drinnen. Aber am Nachmittag hat die Sonne geschienen. Und wir finden da eine Holzkiste voll mit Parteiabzeichen. Und da war in der Barerstraße ein brauner Laden, hat das geheißen. Der hat also so lauter Sachen gehabt, Braunhemden und die Dinge und Gurte und was halt dazu. Was der,
und die wollten es loswerden wahrscheinlich.
Und die haben die doch loswerden wollen. Ja. Die werden das total ausgeräumt haben oder was weiß ich. Ja. Also jedenfalls, das war eine solche Menge und mir haben uns diese Menge aufgeteilt und haben gesagt, wenn die Arme kommen, da kann man doch sicher tauschen
damit. Und dann sind Sie in den Schwarzhandel damit eingestiegen.
Ja, so bin ich in den Schwarzhandel eingestiegen.
Mit Nazi-Partei.
Ja, ja.
Wunderbar. 1 zu 1 der Talk in Bahn 2. Heute bin ich zu Gast bei dem Journalisten und Autor Franz Freisleder, wobei zum 90. Geburtstag, es hätte auch anders kommen können, oder? Warum sind Sie eigentlich nicht Trabrennfahrer geworden bei Ihrer Begeisterung für den Sport?
Ja, ich habe das immer als ein Hobby betrachtet und nicht als einen Beruf. Und zwar insbesondere ist das gewesen bei Kriegsende. Da habe ich kennengelernt einen ehemaligen Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektor Hester. Und der war ursprünglich in Norddeutschland Oberstudiendirektor und musste dort gehen, weil er einen jüdischen Schüler nicht aus der Schule verwiesen hat. Und er hat gesagt, solange ich dort Rektor bin, solange bleibt auch dieser Schüler. Und dann hat man zu ihm gesagt, dann gehen auch Sie. Aha. Und dann hat er sich vorzeitig pensionieren lassen und dort nicht mehr halten können so und ist nach München gezogen. Und der war Kunde bei uns und der hat angeboten, während der Zeit, wo andere im KLV-Lager waren, dass ich einmal, manchmal zweimal in der Woche zu ihm gehen konnte. Mhm. Und der hat mir auch, sagen wir mal so, Demokratie-Grundlagen mitgemacht und die Freude an politischen Entscheidungen und nach dem Krieg auch noch, bis wieder hier die Schule angegangen ist. Und da hat er korrespondiert mit dem Heuss, den er aus früherer Zeit kannte. Mhm. Und über den bin ich also eigentlich in die Politik gekommen.
Aber warum haben Sie das nicht umgesetzt, dann Trabrennfahrer zu werden tatsächlich? Weil Sie waren da so früh schon dabei. Sie haben ja auch Rennen gewonnen später.
Ja, als Amateur.
Als
Amateur habe ich gewonnen, ja. Aber damals, das hat mir schon gut gefallen. Aber wenn ich nachgedacht habe, auch da schon im Vorfeld, habe ich mir gedacht, nein, da musst du schon mal was anders machen. Ich habe als Kind ja auch schon Gedichte geschrieben in der Volksschule, weil ich ein schlechter Mathematiker und der Rechnen hat mir überhaupt nicht gefallen. Und sowas alles. Und ein Lehrer war da und der hat das offenbar gern gesehen und da habe ich gesagt, Herr Lehrer, ich weiß ein Gedicht. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, setz dich hinter. Und das ist mir immer zufällig in der Rechenstunde eingefallen.
Immer dann ein Gedicht, super. Viel später waren Sie ja sogar mal Präsident beim Münchner Trab.
Ja, war ich 4 Jahre Präsident.
Man hat so den Eindruck, dass dieser Sport in München insgesamt schon bessere Zeiten erlebt hat.
So ist es, ja.
Woran liegt
das?
Ist das einfach vorbei?
Also ich habe da noch 36 Millionen Schulden weggebracht.
Von dem Verein?
Von dem Verein, ja. Aber das ist eine...
Aber wie die Zukunft sein wird? Also ist das vielleicht eine Sportart, die dann irgendwann mal einfach nicht mehr so funktioniert?
Es ist ein Konglomerat in diesem Fall. Einmal haben auch die Zeitungen im Zuge der Fußballblüte diesen Sport totgeschrieben. Mhm. Und es war zum Beispiel, ja, wenn man alte süddeutsche Zeitungen anschaut, da waren 2 Spalter und bei großen Rennen 3 Spalter. Und jeder Renntag, jedes einzelne Rennen wurde hernach das Ergebnis gebracht. Und das ist also alles nicht mehr.
Aber es ist ein ganz schönes Zusammentreffen, weil ich glaube, Ihre allererste Reportage bei der Süddeutschen Zeitung ging auch über ein Trabrennen.
Da
wussten Sie ja, worüber Sie schreiben.
Woher wissen Sie das?
Das ist alles dokumentiert und festgehalten.
Das ist überhaupt ein Grund, warum ich in die Süddeutsche Zeitung reingekommen bin.
Sie wollten ja eigentlich gar nicht dahin erst,
ja,
oder?
Ich wollte schon. In die Süddeutsche wollte ich immer. Hm. Das war immer mein Ziel. In der Abiturklasse habe ich schon gedacht, mein Traumberuf ist Lokalchef der Süddeutschen Zeitung. Was dieser Herr Pollack macht, den ich da immer gelesen habe, der dann mein Vorgänger und Mentor geworden ist, das hat mich interessiert. Aber ich habe da niemand gekannt und so weiter und habe mich da gar nicht zunächst bewerben getraut, sondern habe halt das genommen, wo ich reingekommen bin. Aber das war immer im Hinterkopf.
Ja. Und dann hat auch wieder das Traben dazu geführt?
Und das Traben hat dazu geführt, oder der Galopprennsport in dem Fall auch, war das, dass ich da reingekommen bin. Ich habe einen Bewerbungsbrief an den Herrn Friedmann geschrieben und wusste, dass der Traber und Galoppermann ist natürlich.
Und Friedmann war der damalige
Chefredakteur und Herausgeber der Süddeutschen Zeitung. Ja. Und da habe ich eben meine Kenntnisse im Traber- und Galopprennsport dazu geschrieben. Und dann hat mir der, was sonst niemand gemacht hat, nach 3 Tagen habe ich eine Antwort von ihm bekommen. Und ja, zurzeit ist also nichts vakant da. Aber die Galopprennberichterstattung ist zurzeit nicht in festen Händen. Und bei dieser Gelegenheit können wir uns einmal abtasten.
Ah, so ging's los.
Und so bin ich überhaupt reingekommen.
Trotzdem sind Sie am Ende ja dann nicht in der Sportredaktion gelandet, sondern in der Lokalredaktion.
Ja.
Und parallel schon als Student haben Sie auch Couplets und Gedichte für den Bayerischen Rundfunk.
Ja, ganz richtig.
War das nicht damals, denke ich mir, also nichts gegen den Bayerischen Rundfunk?
Ja.
Bitte, also gerade nicht in den 50er Jahren.
Ja.
Aber trotzdem, denke ich mir, für einen jungen Mann war das doch damals ganz schön muffig, oder?
Na, ich habe das nicht... Mir haben bestimmte, diese Kabarett-Sendungen haben mir ganz gut gefallen. Und da habe ich mir eben gedacht, da kannst du doch auch einmal was einfallen. Und zunächst wollte ich für den Georg Blädel etwas schreiben. Und da habe ich eingeschickt an den Herrn Olf Fischer. Und dann habe ich Wochen nichts gehört. Und dann mache ich einmal am Samstagabend die weiß-blaue Drehorgel.
So hieß die Sendung.
Diese Sendung auf. Und dann singt die Erne Singerl. Aber diese
Ihr Gedicht?
Ja, mein Gedicht.
Und Sie wussten es gar nicht?
Und ich wusste es gar nicht, nein. Und dann habe ich natürlich gleich angerufen und habe gesagt, ja, das freut mich ja einerseits, aber andererseits...
Aber wo ist das Geld?
Ja, und andererseits bin ich nicht genannt. Die anderen sind alle genannt, die Autoren, immer im Abspann. Ja, das haben wir vergessen und so weiter. Und bei der Wiederholung, da tun wir es dann rein. Aber wenn Sie wollen, können Sie mal wieder sowas schreiben.
So ist es losgegangen.
Und dann ist es losgegangen, ja.
10 Jahre nach den Schwabinger Krawallen waren dann die Olympischen Spiele in München.
Ja.
Die eigentlich die heiteren Spiele hätten werden sollen.
Ja.
War das für den Leiter des Münchner Teils eine besondere Herausforderung?
Ja, organisatorisch war es natürlich eine besondere Herausforderung, weil da musste man ja ständig dran sein. Also das zu koordinieren war schon eine ganz schöne Aufgabe.
Schlimme Aufgabe. Geiselnahme dann. Es ist ja was gar nicht so in das Portfolio von einem Lokalredakteur eigentlich gehört.
Gehört nicht. Und das war aber ja dann in nächster Nähe. Und wie zufrieden das alles angegangen ist, das war gerade schön. Und alles, was man sich so vorgestellt hat, was man noch machen will, und bums, war das alles anders, nicht wahr? Ja.
Manche spötteln ja so ein bisschen über Lokaljournalismus im Sinne von Kleingartenvereinen, Hasenzüchter.
Ja.
Haben Sie sich nie in ein anderes Ressort gewünscht?
Nein, habe ich mich nicht gewünscht. Und ich habe auch mich bemüht, dass der Hasenzüchtervereins Nimbus nicht hier so zum Tragen kommt. Das ist natürlich auch eine Frage der Aufgabenstellung, wie man einen Lokalteil aufzieht. Und insofern hatte ich da keine Bedenken.
Und auch keinen Neid auf die Kollegen, die großen Linien der Weltpolitik...
Nein. Wir haben ja vorher schon einmal gesagt, nicht wahr, dass man hat ja ganz eine andere Reaktion, und man hat vor allem hat man das Gefühl, etwas bewirken oder zu verhindern zu können.
Ja.
Und das kann man ja, je weiter man weggeht, nicht, wie wir sehen.
Ja. Von 1970 bis 96 haben Sie den Job gehabt.
Ja, 70 bis 96 war ich da Lokalchef. Und von 62 bis 70 Stellvertreter.
Also diese 70, 96, Mai kann man sagen, 25 Jahre, Vierteljahrhundert.
Ja.
Aber für die Zeitung in dieser Zeit sind das ja Epochen gewesen.
Sind Epochen gewesen,
was sich da alles verändert hat. Also mit Bleisatz angefangen, mit Computer aufgehört.
So ist es, ja.
Denken Sie, dass, ich weiß nicht, haben Sie Urenkel?
Na, Urenkel leider nicht. Nein, noch nicht.
An dem
Nein.
Thema wird gearbeitet. Aber wenn Sie Urenkel hätten, glauben Sie, dass die überhaupt noch eine gedruckte Zeitung kennen werden?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, die Neigung, etwas schwarz auf weiß zu haben, weglegen zu können, wieder herlegen zu können, mitnehmen zu können, ich glaube, dass eher sich einpendelt in eine Normalität, die Digitalisierung. Mhm. Ich glaube, da wird jetzt viel zu viel gemacht und man wird merken, was überflüssig ist. Das wird kommen, glaube ich.
Mhm. Ja, was gerade übrigens so wumpert, ist der Wohnzimmertisch von Franz Weißleder, bei dem ich heute zu Gast sein darf, weil er einfach ganz engagiert, weil er ganz engagiert erzählt. Ja, gerade wenn wir über Journalismus reden und über Perspektiven von Qualitätsjournalismus, jetzt sagen Sie, Sie nehmen am Internet nicht teil, aber Sie hören oder sehen ja, dass da inzwischen eigentlich jeden
zu Blödsinn
rausblasen kann, was er will, zwischen Blogs und irgendwelchen so Podcasts und so weiter. Ist das eine gute Entwicklung?
Das ist gar keine gute Entwicklung. Man weiß nicht mehr, wer dahinter steckt. Hm. Das ist auch etwas, wo ich ein bisschen fremdel mit meiner Zeitung, dass so viele Namen durchkommen. Ich weiß gar nicht, manchmal möchte ich direkt sagen, es gibt schon keinen mehr, der nicht einmal für die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat. Also das rauscht so durch und ich weiß nicht, wer steckt dahinter. Das wusste man früher auch als Leser, als Stammleser. Da hat man gewusst, der Herr Brandl und der Herr Kister und die sind ja Gott sei Dank noch da, solche Leute. Ob da einer mal für den ist oder gegen ihn, das ist ganz was anderes. Aber er weiß, wer dahinter steckt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Franz Freisleder. Gebrauchsanweisungen für die letzten Bayern.
Wie ist denn da Ihre Erinnerung? Könnten Sie sagen, wann und wodurch so dieser Bayern-Hype und München-Hype aufgekommen ist mit diesen Wahnsinnsimmobilienpreisen und nur noch Zurgeraste?
Also Bayern war ja immer schon ein Ziel für Norddeutsche zunächst einmal und dann natürlich auch für Menschen aus der großen, weiten Welt.
Hm. Wodurch kommt es? Ich meine, es ist ja schön, dass alle zu uns wollen.
Ja, es ist eine gewisse Gelassenheit da auch gegenüber exotischen Dingen. Im weitesten Sinn jetzt, also zum Beispiel die gespinnerten Schwabinger, die hat man geduldet hier und hat sich irgendwo geschmückt, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Mhm. Und insofern, und wenn dann jemand nicht knappig gewesen ist und gemeint hat, er muss also die Weisheit erst hier reinbringen, siehe Ludwig Thoma, der das ja auch für sich
markiert hat.
Mhm. Ja. Und insofern kommt es natürlich und dann, wenn einmal das Geld da ist hier, dann zieht es das Geld an, weil dann die ganze Sache, das ganze Niveau gehoben wird und mit diesem Niveau kommen auch immer wieder die Menschen her.
Die Menschen. Würden Sie sagen, es gibt was aus dem München, in dem Sie groß geworden sind oder so, was wirklich schon verloren gegangen ist, was Sie vermissen?
Ja, da gibt es schon was. Da hätte ich zum Beispiel für die Zukunft Münchens hätte ich da schon ein paar Wünsche, muss ich sagen. Da,
zum Beispiel?
Also vor allem, dass man sich nicht sprachlich überrollen lässt, ein ausgewogenes Verhältnis und der Minderwertigkeitskomplex, der da meiner Ansicht nach aufscheint.
Der Minderwertigkeitskomplex der Münchner?
Ja, der Münchner. Zum Beispiel, wir sind wir 12 Jungs gewesen, sagt einer. Der hätte das nie vor einem halben Jahrhundert gesagt in München. Und so gibt es mehrere solche Sachen.
Also auf die Sprache schauen.
Auch die Sprache schauen. Es gibt ein gepflegtes. Ja, dann gibt es in jedem Stadtviertel hat es vor 70, 80 Jahren, als ich noch Kind war, hat der Giersinger ganz anders gesprochen als der Schwabinger. Mhm. Also zum Beispiel, der Schwabinger hat gesagt, ich gehe am Sonntag auf die Rotwand Und der Giersinger hat gesagt, ich gehe auf die Rotwand. Mhm. Also beispielsweise.
Und heute sagen es beide, ich bleibe daheim.
Beide, ich muss daheim bleiben.
Ich muss daheim bleiben, ja. Aber das ist ja auch wieder sehr lokal, einfach dieser Lokalbezug, der sich ja durch ihr Leben einfach zieht.
Ja.
Abgesehen davon hat der gemeine Bayer und der gemeine Münchner ja eh immer was zu granteln. Und wenn es die Zürgrassen sind, auf die er schimpfen kann.
Das ist mal. Aber es werden immer weniger.
Die Echten.
Die Wiener machen das zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Und da merkt man also, ob das Gebildete oder weniger Gebildete sind, die lassen ihren Wiener Dialekt, und es ist auch eine internationale Stadt, also da sind wirklich vielleicht noch mehr Ausländer leben dort als in München, aber den Wiener kennt man schon raus und dem fällt nicht ein, dass er sich da irgendwie sprachlich überrollen lässt.
Mehr Selbstbewusstsein.
Ja, mehr Selbstbewusstsein.
Genauso lang, wie Sie Lokalchef von der Süddeutschen Zeitung waren, 25 Jahre, ist es inzwischen ja auch schon wieder her, dass Sie in Ruhestand gegangen sind.
Ja, ja.
Ist da ein Loch gekommen?
Nein, kein Loch gekommen, denn ich konnte noch 15 Jahre fast, also bis 2012, 15 rum, konnte ich noch für die SZ schreiben. Und wenn es mir behagt hat, ja, und wenn nicht, nein. Und das war natürlich eine schöne Sache zum Abtrainieren.
Ja, wunderbar. Also ja. Ist der
und
Übergang.
Das macht nicht jeder Arbeitgeber. Aha. Ja, das möchte ich schon sagen, ja.
So, und jetzt also 90.
Jawohl.
Welche Corona-Opfer müssen Sie beim Feiern bringen?
Ich muss eigentlich kaum Corona-Opfer bringen, weil mein Gehwerk so beieinander ist, dass ich die vielen Dinge, die man jetzt nicht machen darf, sowieso nicht machen darf.
Ah.
Ja, das ist ein Punkt. Aber ich gehe schon noch 2-3 Mal in der Woche gehe ich raus zum Einkaufen oder sonst was. Aber ansonsten habe ich ja auch Töchter, die uns das besorgen natürlich.
Das heißt,
ja.
Familienfeier wird es schon geben.
Familienfeier, das machen wir erst, wenn meine Frau 90 wird. Das ist in ein paar Monaten, im April.
Aha.
Wir werden, sagen wir, beide ungefähr gleich alt.
Dann feiern Sie den 180.
Bitte?
Dann feiern wir den
180. Und da hoffen wir, dass wir dann das schon wieder in etwas größeren Form machen können. Also das mal wird halt mal einer nach dem anderen einträufeln und wir werden miteinander ein Glas Sekt trinken, aber weiter machen wir da jetzt heuer nichts. Es
gibt genug Menschen, die vergleichen jetzt Corona als Katastrophe mit dem Krieg.
Mhm.
Sie können es vergleichen, weil Sie haben beides erlebt.
Ja,
Was denken Sie darüber?
Ich muss schmunzeln, wenn ich das höre. Der Krieg ist was ganz anderes. Und wenn ich mir nur vorstelle, also München ist ja da noch gar nichts dagegen, aber wenn ich denke, was zum Beispiel meine Frau erlebt hat, die aus Schlesien stammt, aus Hindenburg, dem heutigen Sabce, und was die alles erlebt hat, welche Odyssee. Für die ist der Krieg erst nachher angegangen noch. Und alles, was da in diesen Jahren geschehen ist, noch bis in die 50er reingegangen, sowas zu vergleichen, finde ich, kann nur jemand daran denken, der das eine nicht erlebt hat.
Ja, ja. Das heißt ja immer, ne? Die schwerste Katastrophe seit dem Krieg und so weiter.
Ja, ja, natürlich.
Aber wer beides erlebt hat, lacht drüber.
Also so geht es mir jedenfalls.
Aber hat es Corona denn trotzdem schon in eins Ihrer Gedichte geschafft?
Ja, eben. Ich habe im Frühjahr habe ich mal eins geschrieben.
Letzten Frühjahr, das war dann erster Lockdown.
Erster Lockdown, ja.
Und in dem Fall auch nicht auf Bayerisch.
Nicht auf Bayerisch geschrieben, nein.
Das machen Sie mal so.
Es ist mir heute mal so gekommen, mir war langweilig.
Also?
und dann habe ich das einfach mal geschrieben.
Also bitteschön.
Unsere Wiese in der Krise. Es ist viel los jetzt, ohne Frage, vorm Haus in unserer Grünanlage, auf der doch sonst kaum was passiert. Oder wir haben's ignoriert. Kinder, statt sich daheim zu mopsen, sieht man jetzt oft im Gras rumhopsen, begleitet gar vom Herrn Papa, wie lang man sowas nicht mehr sah. Und dann, wo kommen sie nur her? Die Hunde werden immer mehr. Auch Amseln gibt's jetzt zu entdecken und Eichhörnchen an manchen Ecken. Gesumm, Gebrumm von Wespen, Bienen, nicht mehr wie sonst von Flugmaschinen. Ja, Verse beispielsweise wie diese verdankt man der Corona-Krise.
Franz Freisleder, vielen herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen zu Besuch sein durfte.
Dankeschön. Ich danke auch.